Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge im Würfelhaus. Was machen wir bei Würfelhaus anders? Das ist eine häufige Frage und darauf möchte ich in der heutigen Podcast-Folge eingehen. Wieso eine andere Methode, ein anderes Vorgehen in Mathematik? Was ist an Würfelhaus anders und warum ist Würfelhaus dadurch, dass wir was anderes machen, so erfolgreich bei bestimmten Kindern? Und darüber geht es heute, darüber rede ich heute, nämlich welche Kinder betrifft das, welche Kinder brauchen eine andere Herangehensweise, eine andere Methode, und ich erkläre dir auch, wie Matheprobleme entstehen, wo sie entstehen, an welcher Stelle und was du dann auch tatsächlich immer tun sollst, damit es deinem Kind in Mathe bald besser geht. Was machen wir in Würfelhaus oder im Würfelhaus eigentlich? Wen unterstützen wir? Wir unterstützen Eltern, deren Kinder besondere Herausforderungen im Fach Mathe, vor allem im Fach Mathe, aber auch in Deutsch, besondere Herausforderungen haben in der Schule, in der Grundschulzeit. Wir wollen, dass du dich befähigt fühlst, andere Entscheidungen zu treffen und positiv auf die Schulentwicklung deines Kindes damit einwirken kannst. Ich beginne mit dem Grundproblem, nämlich Mathe schon im Kindergarten. Also wenn dein Kind im Kindergarten ganz normal mit Anzahlen umgegangen ist, es hat wahrscheinlich Dinge ausgezählt, es hat Dinge verglichen vielleicht auch, es hat größer und kleiner kennengelernt, es hat Farben und Formen kennengelernt, alles was quasi Pränumerik betrifft, alles was der numerischen Mathematik vorausgeht. Ja. Und jetzt kommt aber ein Punkt, der vor allem im letzten Jahr im Kindergarten aufgegriffen wird, und das ist da werden Zahlen und Mengen gelehrt. Und genau an der Stelle kann man schon sehen, welche Kinder denn Matheprobleme entwickeln könnten und welche nicht. Und das liegt vor allem an einer Stelle, nämlich Kinder, die ein Mengenverständnis schon zu diesem Zeitpunkt erarbeitet haben oder für sich schon herausgefunden haben. Diese Kinder sind schon mal weniger gefährdet bis gar nicht. Ja, und die Kinder, die eben zu dem Zeitpunkt noch kein Mengenverständnis erarbeitet haben, die sind gefährdet, aber letztendlich fängt die Gefährdung erst in der Schule an. Sodass mein Ansatz ist, schaut schon im Kindergarten, dass gerade ein bisschen was vor den Sommerferien oder in den Sommerferien reicht es auch noch, dass du einfach schaust, wo steht dein Kind in Bezug auf das mathematische Verständnis? Weiß denn mein Kind schon, was eine Zahl bedeutet? In der Mathematik reden wir da von Kardinalität und Ordinalität, also kardinales Zahlverständnis und ordinales Zahlverständnis. Was ist der Unterschied? Das ordinale Zahlverständnis bezeichnet die Reihenfolge und das kardinale Zahlverständnis bedeutet, das Kind weiß um ein Teil ganzes Verständnis. Also das Kind hat ein teilganzes Verständnis. Es weiß genau, die Zahl 7 setzt sich zusammen aus 5 und 2, 6 und 1, 4 und 3 und so weiter. Das Kind mit der ordinalen Zahlvorstellung, das denkt, nach der 6 kommt die 7, dann kommt die 8, die 9 und die 10. Ja, mit so einem Denken ist es schon mal erstmal gut ausgestattet, weil das ist auf jeden Fall eine wichtige Vorläuferkompetenz. Man muss wissen, was Zahlen in der Reihe auch bedeuten. Man muss die Reihe aufsagen können. Und das wird ja im Kindergarten in der Vorschulzeit auch sehr stark geübt. Ja, die Kinder auszählen, die Treppen rauf und runter zählen. Ja, das ist eigentlich auch gut fürs Kind. Nur an einer Stelle wird es dann schwierig, nämlich wenn das Kind dieses Zählen nicht erweitert um eine andere Kompetenz, nämlich um die Kompetenz des Teil-Ganzes-Verständnisses. Ja. Und am Ende auch um das Verständnis des relationalen Verständnisses, nämlich zu wissen, wie sich die beiden Mengen unterscheiden. Genau, also in welche Differenz sie stehen. Also die 5 ist 2 weniger als 7 zum Beispiel. Ja. Also nochmal, wie entstehen Matheprobleme? Sie entstehen vor allem in der ersten Klasse, wenn das Kind aus dem Kindergarten kein kardinales Zahlenverständnis schon bereits mitgebracht hat. Und das kann eine Lehrkraft in den ersten Wochen der ersten Klasse bereits schon herausfinden. Und hier kann man schon andere Weichen stellen, wenn man weiß, das eine Kind hier oder die Kinder haben kein kardinales Zahlverständnis, die sind noch auf dem ordinalen Zahlverständnis zu Hause und dass die anderen Kinder, die haben das eben schon. Und hier, da entsteht dieser große Unterschied zwischen diesen zwei Gruppen. Jetzt stell dir vor, dein Kind hat vielleicht dazugehört oder gehört vielleicht gerade dazu. Es hat noch kein Mengenverständnis entwickelt. Und jetzt ist im Unterschied zu den anderen ein ganzes Stück weit weg von diesen Kindern, die bereits auf das nachfolgende Verständnis quasi sich erarbeitet haben, nämlich das kardinale Zahlverständnis. Also bereits in der ersten Klasse kann man diese Unterschiede wahrnehmen und es ist hier auch an der Stelle schon so, dass mindestens ein Drittel der Kinder, die in die Schule kommen, eben kein kardinales Zahlverständnis haben. Und das ist auch erstmal gar nicht schlimm, weil die Schule hat ja den Auftrag, deinem Kind Mathe beizubringen und das beginnt immer mit den Mengen und Zahlen. Und vielleicht erinnerst du dich bei deinem Erstklasskind, dass es immer wieder Dinge ausgezählt hat, auch in der Schule, ne, immer 5 oder 6 oder 7 Dinge ausgezählt, umkreist, quasi so einen Kreis darum gemacht, damit das Kind sagen kann, jetzt das sind 8 oder 7 oder 6 und dann die Zahl dazu geschrieben. Ja, das heißt also, das Kind hat immer wieder geübt, Mengen zu erfassen und dann die entsprechende Ziffer dazu zu schreiben. So, das ist erstmal fein, ja, aber jetzt überleg mal in die Richtung, dein Kind hat kein Mengenverständnis, was macht es quasi über diese Übungen, macht einfach da weiter, wo es im Kindergarten aufgehört hat. Es zählt nämlich einfach diese Mengen aus. Versteht das Kind wirklich, dass die ganze Menge gemeint ist? Oder ist es einfach so mit Abzählen und Einkreisen beschäftigt, was meistens auch noch schwierig ist, weil das Kind dann vielleicht den Kreis nicht um die richtige Menge herumkriegt? Ja, ist manchmal auch ein bisschen tüffelig, ja. Also, dass das Kind erst schauen muss, wie kriege ich das überhaupt hin? Aber hat ein Kind dann wirklich verstanden, dass die ganze Menge gemeint ist? Das ist die Frage. Ne? Ein anderes Kind weiß ganz genau, das hier, was ich hier einkreise, das sind 8 Bonbons, 8 Bälle oder 8 Bleistifte, was auch immer. Es weiß schon ganz genau, was 8 ist. Es bräuchte diese Übung gar nicht. Ne? Und hier könnte man sagen, hier müsste eigentlich schon sehr stark schulisch differenziert werden zwischen Kindern ohne Mengenverständnis und Kindern mit Mengenverständnis. Die Kinder mit Mengenverständnis, für die ist das alles langweilig, Pillepalle. Dieses Ausfüllen der Ziffern und dieses Auszählen der Dinge. Ja, das kann das Kind schon, das weiß es schon. Das andere Kind allerdings, denk mal wieder in die Kinder ohne Mengenverständnis, ja, die machen einfach weiter, die üben einfach das Weiterzählen, das Vorwärts- und Zurückzählen. Ja, Mathematik entwickelt sich daraus nicht, das kannst du dir schon mal vorstellen. Okay, aber jetzt, wie geht es weiter mit so einem Kind? Ne? Jetzt werden ja Rechnungen relativ schnell eingeführt, ne? Und ein Kind, was jetzt immer noch von der Vorstellung kommt, Mengen oder Zahlen sind aneinander gehängt, also in der Reihe. Ne? Ich muss die einfach aufsagen, wie so ein kleines Gedicht. Ja, ja, was machen die dann im Zahlenraum bis 20, ne? Und im Zahlenraum bis 10? Die Rechnungen, sie rechnen einfach vorwärts und rückwärts. Und im Zahlenraum bis 20 ganz genauso geht es einfach so weiter. Sie versuchen, alle Aufgaben vorwärts und rückwärts auszuzählen. Und das ist nicht nur alle Aufgaben, sondern alle Aufgabenarten, ob das jetzt Zerlegungen sind, die sogenannten verliebten Zahlen werden ja meist auswendig gelernt, aber alles andere wird irgendwie über die Finger versucht zu lösen. Warum das? Weil das Kind nicht gelernt hat, was Menge eigentlich bedeutet und irgendwie immer am Weiterzählen ist oder am Zurückzählen, also immer wieder in seiner Zählstrategie. Was unterstützt jetzt genau diese Idee des Kindes, dass die Zahlen einfach immer in der Reihe nacheinander kommen? Ja, überleg mal, mit was hat denn dein Kind rechnen gelernt? Und wenn wir uns jetzt die Anschauungsmittel in der Schule betrachten, dann unterstützen die eigentlich alle dieses zählende Vorgehen? Ja, alle Kinder, die in der Schule quasi das Rechnen lernen, haben irgendwelche Dinge an der Hand, die ihnen das Rechnen erleichtern sollen. Und welche Kinder bekommen diese Sachen an die Hand? Eben die Kinder, denen das Rechnen schwerfällt. Und das sind wiederum die Kinder, die noch kein Mengenverständnis erarbeitet haben. Nochmal, was bekommen die dann? Die bekommen Anschauungsmittel, an denen sie abzählend arbeiten können. Was macht das Abzählen? Es löst eben nicht das ordinale Zahlverständnis ab, es erweitert nicht das Verständnis über das kardinale Zahlverständnis, sondern das Kind bleibt einfach da, wo es im Kindergarten schon war. Es zählt einfach weiter. Natürlich, unsere Kinder sind alle schlau. Mit der Zeit wissen die Kinder bestimmte Dinge. Zum Beispiel die verliebten Zahlen, die können sie auswendig, manche Rechnungen auch schon. 3 plus 2 ist 5, das ist wie ein kleines Gedicht, das weiß das Kind auswendig. Stellst du aber mal dann die Aufgabe um und es gibt zum Beispiel eine Platzhalteraufgabe, zum Beispiel 3 plus wie viel ist gleich 7, dann wird es wieder schwierig. Was macht dein Kind? Es zählt vom Anfang bis zum Ende einfach durch. Es fragt sich halt 3, 4, 5, 6, 7, ja, und kommt dann auf die 4. Manche Kinder verzählen sich sogar, das ist auch so ein Phänomen von Kindern, die zählend arbeiten, dass sie beim falschen Finger anfangen, dass sie bei der falschen Zahl anfangen und auch bei der falschen Zahl dann natürlich enden und das Ergebnis dann einfach um plus minus 1 meistens falsch ausgerechnet ist. Ja. Es gibt auch Kinder, vielleicht gehört dein Kind ja auch dazu, die alle Aufgaben von vorne auszählen. Das heißt, sie fangen nicht an bei, wenn es heißt 6 plus 3, fangen nicht an bei 6 und machen dann 7, 8, 9, sondern sie sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 1, 2, 3 ist gleich 1, 2, 3, 4 und so weiter. Ja, und das machen die natürlich auch an den Anschauungsmitteln in der ersten Klasse, vor allem die Rechenkette. Kennst du vielleicht, sogenannte Rechenraube, ja, ist für Kinder mit Mengenverständnis kein Problem. Ja, diese Kinder mit Mengenverständnis, die nutzen das ja auch gar nicht. Die sagen ja sofort 3 plus 4, 7, ja, das wissen die einfach. Die zählen vielleicht am Anfang auch mal ein bisschen an den Fingern. Aber ich würde mal sagen, nach den ersten Wochen schon, wenn das Rechnen eingeführt ist, Anfang der, ich würde mal sagen, zwischen den Herbst und den Weihnachtsferien, da zählen die nicht mehr, die brauchen das nicht. Und die werden auch keine Rechenkette benutzen. Kinder, die die Rechenkette benutzen, noch zum Halbjahr der ersten Klasse, Erstklasskinder, von den Zweitklasskindern rede ich später, ja, was ist mit denen? Sie haben noch kein Mengenverständnis entwickelt. Deshalb brauchen sie die Zählkette, deshalb brauchen sie die Finger, deshalb brauchen sie irgendwas, an dem sie auszählen können, weil sie noch nicht verstanden haben, dass Menge Teilmengen beinhaltet. Ja? Und dass man eben diese Beziehung der Zahlen untereinander nutzen muss, um die ganzen Rechenaufgaben schlüssig auszurechnen. Ja, wenn ich doch weiß, dass 7 aufgeteilt werden kann in 5 und 2, also zerlegt werden kann in 5 und 2, wenn ich weiß, dass 5 2 weniger ist als 7, ja, und 7 2 mehr als 5, dann weiß ich doch auch, dass 5 plus 2 7 ist und 7 minus 2 5 und 7 minus 5 2. Ja, und 5 plus 2, 7. Also diese ganzen Dinge erarbeitet sich das Kind quasi, diese Beziehung der Zahlen untereinander, indem es einfach mit der Menge umgeht. Ja, jetzt ist der Umgang mit den Mengen eben das Problem, weil die Kinder eben diese Zählweise immer weitermachen. Und man hat in der Schule als Lehrkraft halt nicht ein einziges Kind vor sich sitzen, sondern eben eine ganze Klasse. Und das macht das Ganze einfach schwieriger. Jetzt überleg nochmal, 2/3 der Kinder, die in die Schule kommen, haben ein sicheres Mengenverständnis. 1/3 der Kinder, die in die Schule kommen, ungefähr haben keins. Worauf ich das begründe, ist ganz einfach. Ich habe sehr lange Jahre habe ich immer wieder in Kindergärten mir ganze Gruppen, Kindergartengruppen angeschaut, alle Kinder befragt und ich habe sehr spannende Eindrücke darüber erhalten, wie Kinder mathematisch denken. Ja, ich erinnere mich da an ein Kind, Mariella hieß sie, ich weiß nicht mehr, die Namen vergesse ich ja immer, aber ich nenne sie jetzt einfach mal Mariella. Und sie hat sehr schön zählen können. Aber als ich gefragt habe, was denn mehr ist, 5 oder 6 und wie viel es mehr ist, da wusste sie die Antwort nicht. Ja? Und genau da fängt es an, dass man einfach unterscheiden kann, zu Beginn der ersten Klasse oder auch schon in den Sommerferien, ob ein Kind ein Verständnis für die Menge hat oder nicht. Ja? Und dieses Verständnis oder Nichtverständnis, das zieht sich dann durch alle Zahlenräume. Kinder, die in die Schule kommen ohne ein sicheres Mengenverständnis, die das vielleicht aber nacharbeiten, je nachdem, sehr schnell, dann wäre es gut, weniger schnell, dann ist es schlecht, weil in dem Moment lernen ja die anderen Kinder auch weiter. Der Abstand zu den anderen wird also immer größer und das Kind fällt immer weiter im Rechnen zurück. Ja, kaum hat es ein Thema ein bisschen für sich erarbeitet, sind die anderen ja schon Welten weg. Ja, ich sag dir jetzt, wie du herausfinden kannst, ob dein Kind ein Mengenverständnis hat oder nicht. Mengenverständnis begründet sich in meiner Wahrnehmung über eine einfache Frage der Differenz. Also wenn ich ein Kind frage, du hast 5 und ich habe 3, wer hat mehr, dann wird das jedes Kind beantworten. Warum? Ganz einfach, das ist in unserem Stammhirn auch noch so abgelegt. Ja, wir wissen genau, mehr, weniger können wir beantworten. Ne, wir wussten früher, wo von welcher Seite mehr Feinde auf uns zukommen oder wo man hinlaufen muss, in welche Richtung, um mehr Beeren zu pflücken. Also das ist etwas, was wir wissen. Auch Affen im Zoo hat man herausgefunden, wenn man denen 2 Teller mit Bananen, mit unterschiedlichen Anzahlen von Bananen zur Auswahl gibt und dann wird der Affe immer nach dem Teller mit den mehr Bananen darauf greifen. Das ist ganz einfach eine Kompetenz, die wir mitbringen, ja, die uns so gegeben ist, sage ich mal. Aber jetzt die andere Geschichte. Weiß denn jedes Kind, was eine Differenz ist? Also wenn ich dann sage 5 und 3, was ist mehr? Und das Kind sagt 5, ja toll, das weißt du jetzt schon. Aber wieso ist das so? Kannst du es mir erklären? Und jetzt kommen die Kinder ins Straucheln. Ja, Kinder ohne Mengenverständnis wissen auf diese Frage nicht wirklich eine Antwort. Und Kinder mit Mengenverständnis können natürlich sofort erklären. Da gab es so Antworten von Steffen, erinnere ich mich. Der hat gesagt, ja, weil 5 ist eine ganze Hand. Und 3 ist eine halbe Hand. Ist schon mal nicht schlecht, weil er hat auf jeden Fall eine komplette Menge gezeigt. Er hat nicht abgezählt. So, aber andere Kinder, wie gesagt, gucken dich mit großen Augen an, wissen da keine Antwort darauf. Und wenn du jetzt noch fragst, aber wie viel ist es denn mehr, weißt du das? Und dein Kind der ersten Klasse sagt jetzt 2, ne, dann bist du immer noch nicht auf der sicheren Seite, weil wichtig ist, was versteht es unter diesen 2 und wie hat es die 2 herausgefunden? Also da gibt es Kinder, die sagen ja als Begründung ja, weil zuerst kommen die 3, dann kommen die 5. Also zuerst danach, das heißt hier auch ein Reihendenken. Oder es sagt, naja, weil die 5 ist ja höher als die 3. Ja? Also auch diese Vorstellung von Zahlen passt nicht. Und Kinder geben ganz offen zu, naja, nach 3 kommt 4 und dann kommt 5 und sie zeigen es auch an den Fingern. Also das heißt, du musst nur herausfinden, denkt dein Kind noch in Reihe oder denkt es schon in Differenz. Wir haben das große Problem, dass in der Schule eben erstens diese Ausgangsfrage nicht gestellt wird. Vielleicht verändert sich das auch im Laufe der Zeit, das weiß ich nicht. Aber es würde den Lehrkräften sehr viel Information geben, schon mal zu wissen, welche Kinder sind denn gefährdet, eine Rechenschwäche zu entwickeln. Ja? Weil die Kinder ohne Mengenverständnis, die haben eine große Schwäche, sage ich mal. Ne? Sie wollen zählen, weil das können sie. Also, und jetzt haben wir 2 Probleme in der ersten Klasse und der zweiten anfangs natürlich auch, aber vor allem in der ersten Klasse, in den beiden Zahlenräumen, Zahlenraum bis 10 und Zahlenraum bis 20. Wir haben eine Schule oder schulisches Material, was dem Kind immer was zum Abzählen gibt, ja, womit jede Aufgabe beim Kind abgezählt werden kann. Wie gesagt, das bekommen ja meistens die Kinder, die Schwierigkeiten haben, die bekommen eben was zum Abzählen, ja. Was erreichen sie damit? Nicht wirklich, sie kommen nicht wirklich weiter. Ne? Warum? Sie zählen einfach, ne, an den Anschauungsmitteln. Wir haben aber noch ein zweites Problem. Das ist das Kind selbst. Weil das Kind kommt ja von dem Verständnis, es ist eine Reihe und ich muss ja einfach weiterzählen und ich muss mir nur die Zahlennamen merken, dann funktioniert das. Ja, ja, und dann jetzt versuch mal dieses Kind, was natürlich auch ein bisschen Sicherheit braucht und nicht will, dass es nicht dass es schlechter ist wie die anderen. Es will ja auch mit den anderen mitkommen. Ja? Versuch mal, dieses Kind hier aus dem Ganzen wieder rauszuziehen, aus dieser Sackgasse. Ist nicht einfach. Ja? Das kannst du dir vorstellen. Also, übrigens ist es auch so, dass in der Wissenschaft ganz klar ist, dass Kinder, die zu Beginn der zweiten Klasse, so steht es zumindest in der Literatur, noch abzählend rechnen, dass die gehören quasi schon zu den rechenschwachen Kindern. Ich sage mir immer, also für mich ist es schon Mitte der ersten Klasse, da leuchten schon die Alarmglocken bei mir, weil Mitte der ersten Klasse alle Kinder, die ein kardinales Zahlverständnis erarbeitet haben, die einfach schon rechnen können, die benutzen keine Finger mehr. Ja, also das heißt, schon zu Anfang der ersten Klasse würde ich auf diese Kinder besonders gut aufpassen. Ich würde schauen, dass sie anders arbeiten, dass sie eben nicht an den Zählmaterialien arbeiten. Ich würde ihnen ein anderes Verständnis für die Zahlen mitgeben. Ja, und dann hätte ich die Kinder ziemlich so weit wie die anderen Kinder. Im Zahlenraum bis 20 müssen sie dann noch was dazulernen. Das nennen wir dann Stellenwertsystem. Und das erkläre ich jetzt auch gleich noch. Aber dann würde die Sache schon sehr viel besser für dein Kind, für die Kinder insgesamt aussehen. Also die Anschauungsmittel weglassen, die zählenden Anschauungsmittel und eben das Kind mit anderen Übungen in eine andere Richtung bringen, sage ich mal. Ja, ja. Es kommt bestimmt von dir die Frage, ja, aber wie denn? Wenn das doch so schwer ist, wie mache ich das denn? Ja, genau, da saß ich auch jahrelang vor den Kindern und habe mir überlegt, was mache ich denn jetzt, wenn die permanent an den Fingern zählen? Und da beim Zählen kommt noch eine Sache sehr gravierend zum Vorschein, nämlich je länger die Kinder zählen, desto schwieriger kriegst du die wieder vom Zählen weg. Ja, ist ja klar, wer will das denn schon lassen? Ja, und ich kenne Kinder und Eltern, wir begleiten ja sehr viele Eltern, die dann sagen, naja, mein Kind will einfach nicht aufhören zu zählen. Warum? Ist ja klar, das ist für das Kind die Komfortzone. Es weiß ganz genau, wie das funktioniert und so kommt es ja auch zur Lösung. Wenn du jetzt mit was anderem ankommst, ja, und deinem Kind beibringen willst, dass es anders besser ist fürs Kind, das sieht dein Kind ja schon lange nicht ein, ne? Das weiß ja nichts damit anzufangen, dass Mathe anders funktioniert, dass es in der zweiten Klasse zu schwierig ist, sowas interessiert ja das Kind nicht wirklich, ja. Also ist es wirklich schwierig, das Kind in der ersten Klasse vom Zählen, Rechnen wegzubringen. Aber wenn du es lässt, dann kommt es immer weiter in diese Sackgasse hinein, weil es eben ein Mengenverständnis braucht. Das kann es nicht über abzählende Arbeitsmittel erarbeiten, sondern über die Menge selbst. Und da kommt jetzt Würfelhaus ins Spiel. Was machen wir jetzt anders? Also was habe ich anders gemacht, als ich mit Kindern anfing zu arbeiten? Ich habe es dir schon erzählt. Ich habe mit den Würfelbildern gearbeitet. Das heißt, ich habe versucht, die Würfelbilder so anzuordnen, dass die Kinder tatsächlich simultan eine Menge erfassen können. Also 8 als eine Menge. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil das Kind könnte jetzt natürlich auch alle 8 abzählen. Damit du da mitkommst, stell dir mal bitte ein Würfelbild der 5 vor. Ja, unten ist die 5, oben ist die 3 und das zusammen ist 8. Ja. Jetzt willst du ja, dass das Kind 8 sagt dazu. Wie machst du das denn jetzt? Ja, du kannst ja nicht einfach sagen, das ist 8. Doch, genau das kannst du. Du zeigst deinem Kind dieses Würfelbild, drehst es wieder weg und sagst 8. Und jetzt fragst du dein Kind nach Teilmengen. Was hast du denn gesehen? Unten 5, oben 3, sagt das Kind. Ja. Und genau so funktioniert das. Dein Kind muss lernen, diese Teilmengen abzuspeichern und dann die Gesamtmenge daraus zu entwickeln. Also zur 8 wird es irgendwann sagen, ja, ist ganz leicht, 8 sieht so aus, unten 5, oben 3. Ja. Und genau dann, wenn du das hast, Vorsicht, das ist erstmal nur ein figurales Bild, nur ein Würfelbild, hat noch nicht viel mit mathematischer Kenntnis zu tun. Ja. Aber dein Kind weiß jetzt schon, 8 sieht so aus und jetzt kannst du mit deinem Kind dann so arbeiten. Und das geht über diese, diese Übungen des Vergleichens und Zerlegens, indem man Mengen vergleicht und indem man die Menge zerlegt. Ja, wir können die 8 zerlegen in 5 und 3, 7, 1, 6 und 2 und so weiter. Genau das lernt das Kind dann an der simultan zu erfassenden Menge, wenn es nicht mehr die Finger braucht und sich endlich mal auf das mathematische Geschehen konzentrieren kann. Weil das ist genau der Punkt, wenn die immer am Abzählen sind, die Kinder, dann können sie sich ja auch nicht darauf konzentrieren, was will denn jetzt die Lehrerin von mir, was will denn jetzt die Mama von mir? Das geht ja gar nicht. Okay, so, wenn du also dein Kind zählen lässt in der Schule, was viele Eltern machen, dann unterstützt du genau diese Falle beim Kind, dass du einfach, dass das Zählen einfach immer mehr ausgebildet wird, sich immer mehr verfestigt. Und die Schule, wenn die Schule deinem Kind was zum Abzählen gibt, weil das Kind halt eben Hilfe braucht, was macht die Schule dann? Sie unterstützt die Zählstrategien deines Kindes. Ja, und es gibt ja viele Lehrkräfte, die sich an mich wenden, weil sie eben merken, sie kommen so mit dem Kind oder mit manchen Kindern einfach nicht weiter. Du weißt jetzt auch schon, wie viele Kinder sind ungefähr ein Drittel aller Kinder. Früher habe ich sehr viele Fortbildungen an Schulen gemacht. Und ich habe immer gefragt, wenn ich an der Schule war, die einzelnen Lehrkräfte, na, wie viele Kinder hast du denn in der ersten Klasse, ne, wie viele Kinder hast du denn in deiner Klasse, die, sag ich mal, ein bisschen Probleme haben beim Rechnen oder in der zweiten Klasse oder in der dritten. Es sind immer die gleichen Aussagen gekommen. Es war am Ende ausgerechnet immer ungefähr ein Drittel der Schülerinnen und Schüler, die eben Schwierigkeiten hatten beim Rechnen. Und du weißt jetzt auch, wo die Schwierigkeiten herkommen, nämlich aus dem fehlenden Mengenverständnis. Und jetzt könnte man sagen, jetzt hat das Kind ein Mengenverständnis, warum kriegt es denn jetzt trotzdem noch Probleme? Ja, das kann jetzt nochmal andere Ursachen haben. Wenn ein Mengenverständnis erarbeitet ist, dann geht es ja noch weiter. Das nächste, was ein Kind braucht, ist ein Stellenwertverständnis. Ja, das heißt also, hier muss das Kind jetzt erfahren und darf es erfahren, wie unser dezimales Stellenwertsystem aufgebaut ist. Ja. Also das heißt, es muss lernen, Zehner und Einer, Hunderter, Zehner, Einer, Tausender, Zehner, Einer, was auch immer, in welcher Klasse es ist. Es muss wissen, was genau bedeutet das, was für eine Bündelungseinheit haben wir denn, wie viel Einer sind denn in einem Zehner, wie viel Zehner sind in einem Hunderter und so weiter. Und jetzt hast du ein Riesenproblem in der Schule und das ist die Zeit. Ich habe vorhin schon mal gesagt, bis ein Kind, was kein Mengenverständnis hatte, wenn es in die Schule kommt, bis das Mengenverständnis aufgearbeitet ist, sind die anderen Kinder schon weltenweit weg. Die Kinder, die mit Mengenverständnis in die Schule kamen. Und das genau macht diesen Unterschied beim Kind. Ja? Abgesehen davon, dass natürlich beim Kind noch andere Dinge das Lernen erschweren können, wie zum Beispiel visuelle Wahrnehmungsprobleme, auditive, ADS, ADHS, was es alles so gibt, die das Lernen erschweren beim Kind, ja, also diese Dinge, die das Lernen erschweren, diese Herausforderungen. Aber abgesehen davon, ne, hast du halt ein riesen Zeitproblem, weil dein Kind muss viel schneller als die anderen quasi lernen, um die anderen einzuholen. Ja, es ist ja wie beim Marathonlauf, die ganz vorne laufen, die sind erstmal im weiten Abstand zu denen, die ganz hinten laufen. Wie kommt der von ganz hinten nach vorne? Ganz einfach, indem er jetzt mal einen Sprint einlegt. Und genau das kannst du mit Würfelaus machen. Warum? Weil wir eben die Übungen so kompakt gemacht haben, dass die Anschauung so einfach und das Stellenwertverständnis so einfach, dass die Kinder das sehr, sehr schnell und gut verstehen, ne, wie das funktioniert. Dazu gibt's beim Würfelhaus eine sehr tolle Geschichte. Da geht's darum, um ein kleines grünes Haus und ein großes rotes Haus. Ne, die wechseln dann die Stelle und dadurch können die Kinder die Zahlen bis 1000 sehr, sehr gut verstehen. Ja. Das Zeitproblem, das zieht sich durch die ganze Grundschule, weil je später ein Kind anfängt, Dinge zu verstehen, desto mehr Problemstellen kriegt es, je höher die Klassenstufe. Ne, deswegen sage ich immer, in 1, 2 ist super eine Zeit zum Aufholen, 3, 4 ist schon wesentlich schwieriger, weil einfach die mathematischen Themen zu komplex sind. Ja, die werden ja immer mehr und vor allem wird das Ganze immer schwieriger. Gut, wir waren beim Stellenwertverständnis, ja, was das genau bedeutet und was du tun kannst, nämlich indem du ganz klar sagst, ne, das ist die Stelle, das ist die Stelle, und indem du dein Kind auch mit den Stellen arbeiten lässt, ja. Das ist nämlich genau das Problem. Schau dir mal jetzt die Anschauungsmittel der zweiten Klasse an, wo die zweistelligen Zahlen ja eine große Rolle spielen. Die werden schon im Zahlenraum bis 20 eingeführt, ja, aber da ist der Fokus gar nicht auf Stelle so sehr, weil da geht es den Kindern ums Vorwärts-Rückwärts-Zählen noch sehr stark. Zehnerübergang wird alles ausgezählt, ja. Ist ja fürs Kind meistens noch kein Problem. Kleine Aufgabe, große Aufgabe. Verstanden wird es nicht wirklich, und das merkt man dann, dass in der zweiten Klasse massive Probleme kommen. Ja, die meisten Kinder, die ich kennengelernt habe, habe ich in der zweiten Klasse kennengelernt mit großen Problemen in Mathe, mit so großen Problemen in Mathe, dass eben erstmal alles umgekrempelt werden musste und das Kind erstmal aus dieser großen Frustrationsgeschichte da rausgeholt werden musste. Ne? Mein Ansatz ist, je früher du anfängst, mit deinem Kind anders zu arbeiten, wenn du schon siehst, dass es Problemstellen ausbildet, musst du anders arbeiten. Je früher du das machst, desto mehr kannst du vermeiden, dass dein Kind auch Frust aufbaut und diese Glaubensgeschichte, ich kann das nicht, es ist zu schwer und so weiter. Ne? Das wollen wir nicht, aber bei den Zweitklasskindern ist das dann eben schon meist passiert. Die weinen dann oder sind zornig, haben keine Lust mehr, wollen nicht mehr arbeiten, ne? Das ganze Programm. Und das kommt daher, dass eben niemand sie wirklich gesehen hat in der ersten Klasse mit ihrer Not, sondern manche Lehrkräfte ja sogar den Eltern den Tipp mitgeben oder die einfach sagen, ja, das passt alles noch, das ist alles noch im grünen Bereich, ja, das wird alles noch und so weiter. Nein, das muss ich ganz streng, muss ich da sein, das wird nicht mehr. Ne, wenn dein Kind zählend rechnet von Anfang an und dieses Zählen vielleicht vermeintlich ablöst, indem es dann im Kopf zählt, ja, das machen sehr viele Kinder, wenn die Eltern dann sagen, jetzt lass doch mal die Finger weg, das kannst du doch ohne, dass du da zählst an Fingern. Oder die Lehrerin sagt, du, Lena, jetzt wird's aber mal Zeit, dass du mal ohne Finger rechnest oder ihr den Rechenrahmen wegnimmt. Was macht die Lena? Sie muss ja irgendwas machen, also sie zählt. Nicht nur an den Fingern, sondern vielleicht unterm Tisch, sodass du es nicht siehst, hinterm Rücken, dass du es nicht mitkriegst. Oder manche Kinder, die suchen sich auch irgendwie die kleinen Strichen an der Uhr, die kleinen Strichen am Lineal oder am Ende zählen sie an der Zahlenreihe im Kopf. Also so, dass du denkst, mein Kind rechnet schon im Kopf, na klar, aber so ist das nicht. Ich erinnere mich, ich habe so viele Kinder gefragt, ne, was machst du denn, wie rechnest du denn? Die Kinder sagen alle im Kopf. Ja, und dann sage ich, ja, das sehe ich, dass du im Kopf rechnest. Aber was genau macht denn dein Kopf? Rechnen. Ja klar, dein Kopf rechnet, das finde ich auch toll. Aber wie rechnet dein Kopf? Das ist die Frage. Das würde mich mal interessieren. Und jetzt sind die Kinder stutzig. Werden die Kinder stutzig und sagen, na, was will sie denn jetzt wissen? Und ich sage dann, was macht denn dein Kopf ganz genau, wenn ich ihm diese Aufgabe stelle? Ne? Oder ich sage dann, was macht denn dein Kopf? Siehst du vielleicht eine Kette im Kopf oder siehst du Zahlen im Kopf? Und dann habe ich meistens eine Antwort vom Kind, ja, ich sehe die Zahlen. Ja, ich sehe die Zahlen. Ja, und wie siehst du denn die Zahlen? Siehst du denn die Zahlenreihe? Ne, da stehen dann die Zahlen in der Reihe. Ja, so sehe ich die Zahlen. Oder mir haben auch schon Kinder erzählt, naja, ich sehe die 100er Tafel im Kopf. Das ist ja schon eine ganz besondere Kompetenz, sage ich mal, von einem Kind, welches die 100er Tafel im Kopf hat, ja. Okay, sehr schwierig übrigens, die 100er Tafel zu verinnerlichen. Ja, aber darum geht's. Finde doch mal heraus, wie dein Kind arbeitet, was es denkt und was es genau im Kopf sieht. Ja. Über die Kinder, die eben gar nichts sehen im Kopf, werde ich irgendwann extra mal noch was erzählen, weil das geht in die Richtung visuelle Wahrnehmung. Das ist sicherlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der für dich mega interessant sein könnte. Eventuell hat dein Kind ja dahingehend, sage ich mal, Herausforderungen, sodass es eben gar nichts sehen kann im Kopf. Und das wirkt sich dann wieder ganz stark auf das Thema Deutsch aus, auf das Thema Lesen und Schreiben. Ja, aber das, einfach mal nur so als kleiner Impuls, falls dein Kind beim Lesen und Schreiben Herausforderungen zeigt, dann kann ich dir jetzt schon sagen, schau mal, wie dein Kind ganz genau arbeitet, was es macht, was es sieht, ob sie Augen zumachen kann, was es innerlich sehen kann. Ja, das ist hier die Frage. Okay, also wenn wir außen nicht zählen dürfen, sagen die Kinder, ja, dann zähle ich doch innerlich, ist doch einfach, ja? So machen das die Kinder und sie nennen das Rechnen. Und wenn du das nicht negativ belegst und dann sagst, jetzt lass doch mal das Zählen ist doof oder Zählen ist nicht Rechnen, dann beschämst du dein Kind auch. Also mach das nicht, das wäre ein Tipp von mir, sondern mach es anders. Sag einfach, du, ich sehe, dass du zählst. Ja, das ist eine Möglichkeit, wie man zur Lösung kommen kann. Magst du eine andere Möglichkeit kennenlernen? Ja, und ich zeige dir mal eine andere, es geht auch anders, ne? Und was ich ganz oft mache, ist, dass ich dem Kind auch klar mache, dein Kopf, dein Gehirn will immer einen schnellen Weg gehen, ja? Und das Zählen, das ist langsam. Von der Aufgabe bis zur Lösung dauert es meistens ein Stück. Und wenn du jetzt aber ganz genau die direkte Verbindung haben willst, ja, also wenn man da so einen Kopf sich malt, musst du dir jetzt vorstellen, und dann die Aufgabe und dann die Lösung und da so ganz viele Schlangen malt, so Gehirnwindungen quasi, und dann kommt man irgendwann am Ende an der Aufgabe raus oder an der Lösung raus. Und dann sieht das Kind auch, das ist ein langer Weg, so, ne? Das ist der Schneckenweg, sage ich dann dazu. Und ja, wenn man jetzt aber direkt von der Aufgabe schnell zur Lösung flitzen will, ja, dann braucht man einen anderen Weg. Ja, und das ist der Adlerweg. Und so erzähle ich den Kindern oder mache ich denen klar, es ist ja nur dein Gehirn. Dein Gehirn will einfach einen anderen Weg gehen, weil dein Gehirn ist bequem. Es will nicht so viel Energie verbrauchen. Ja, das stimmt ja auch. Unser Gehirn ist darauf angelegt, immer schnelle Wege zu finden. Also, wir haben das Problem entdeckt, Mengenverständnis. Das ist das Grundproblem meines Erachtens, wie Matheprobleme generell entstehen. Wir haben noch eine zweite Problemstelle, das ist das Stellenwertverständnis. Hat ein Kind verstanden, was Stelle bedeutet? Ja, ich habe Kinder, ich erlebe Kinder in der dritten Klasse, kann ich mich an die Sabrina erinnern? Die habe ich die Frage gestellt: Sabrina, ne, was ist denn, wie viel 100er Zehnern einer hat denn die 347? Und Sabrina sagte 300er, 4 Zehner, 7 Einer. Sage ich, okay, sehr gut, jetzt pass auf, kannst du da ganz einfach plus 10 rechnen? Ja, sagt sie, ist 447. Ja, das ist auch so ein Ding, wo ich denke, mein, wie, das kann doch nicht sein, dass ein Drittklasskind eben das nicht weiß. Ne, Mitte der dritten Klasse muss jedes Kind ganz klar haben, was bedeuten die Stellen, an welcher Stelle mache ich was. Und klar ist, Sabrina hätte diese Frage wahrscheinlich richtig beantwortet, wenn sie es aufschreiben könnte, ja. Das ist auch nochmal so ein Ding zwischen Kopfrechnen und Aufschreiben. Viele Eltern erzählen mir, ah ja, mein Kind muss immer alles aufschreiben, sonst kann es das nicht lösen. Ja, klar, wenn ich es aufschreibe, sehe ich es, und dann kann ich auch schön Tricks anwenden mit den Stellen. Die erste Zahl mit der ersten Zahl, die zweite mit der zweiten. Und das hat eben nochmal die Herausforderung fürs Kind. Kopfrechnen heißt, ich muss mir die Zahl vorstellen, ich muss ganz, ganz genau wissen, was die Zahl bedeutet, und ich muss auch wissen, was ich da mache. An welcher Stelle passiert denn was? Ja, das kannst du dein Kind auch immer fragen. An welcher Stelle passiert was? 43 plus 4. An welcher Stelle passiert was? Ja, an der einer Stelle, ne? Okay, also das Stellenproblem ist quasi ein aufbauendes Problem zum Mengenverständnis, wenn das dann zusammenkommt. Und ich würde behaupten, ein Kind ohne Mengenverständnis ist nicht in der Lage, ein gutes Stellenwertverständnis auszubilden, ja, weil das aufeinander aufbaut. Dann haben wir noch ein drittes Problem, nämlich wir haben ein Operationsverständnisproblem, beziehungsweise ein Problem, nämlich wie werden Rechenwege entwickelt, ja. Also, wie kann jetzt das Kind einen Rechenweg lernen? Da ist jetzt die Zehnerüberschreitung so ein markantes Thema in der Mathematik, wo viele Eltern sich an uns wenden und sagen: Ja, mein Kind kann keine Zehnerüberschreitung. Wie kann ich das denn üben? Und auch das, wo fängt es an? Du weißt es schon, in der ersten Klasse. Da, wo der Zehnerübergang zum ersten Mal eingeführt wird. Warum können denn Zweitklasskinder keinen Zehnerübergang rechnen? Im Zahlenraum ist 100. Warum? Ja, weil sie es in der ersten Klasse schon nicht verstanden haben und dann auch nicht übertragen können. Wenn sie da nur vorwärts und rückwärts gezählt haben, ja, wie sollen sie das übertragen? Ja, das geht nicht, weil mit der kleinen großen Aufgabe, das geht vielleicht bei 13 plus 4, da kann ich vielleicht noch sagen, ja, 3 plus 4, 7 und dann die 1 vorne dran ist 17. Aber warum übertragen das die Kinder dann nicht in den Zahlenraum bis 100? Weil sie es nicht verstanden haben. Ganz wichtig. Ja, nicht auswendig lernen mit deinem Kind, sondern Verständnis etablieren. Das ist mein Ruf an dich. Versuch, das Verständnis deines Kindes anzusprechen. Okay, also Rechenweg entwickeln ist die dritte große Baustelle, ne, die, wo die Eltern versuchen oder wo du vielleicht auch schon versucht hast bei deinem Kind. Ne, jetzt rechne doch so. Und da haben wir jetzt auch ein Riesenproblem, sage ich mal, nicht beim Kind, sondern in der Schule mal wieder. Warum? Weil viele Lehrkräfte und Lehrwerke drauf pochen, dass das Kind oder darauf bestehen, dass das Kind einen bestimmten Rechenweg geht. Ja, natürlich in der Mathedidaktik, da sagen dann, steht überall, ne, das Kind soll verschiedene Rechenwege entwickeln dürfen, soll verstehen, wie man rechnet. Es gibt ja einige viele Wege führen nach Rom, sage ich mal. Ne? Also wie rechnest du denn 53 plus 29? Ja? Rechnest du 53 plus 9 und dann plus 20? Oder rechnest du 53 plus 30 minus 1? Oder 50 plus 20, 3 plus 9? Wie machst du es? Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Genau das wollen wir ja auch von unseren Kindern. Ja? Wir wollen doch, dass sie mathematisch denken. Wir wollen, dass sie Ideen produzieren. Wie könnte man sowas lösen? Ja, es ist ja ganz simpel. Es ist eine Fragestellung, eine mathematische. Ich habe 53, ja, zum Beispiel Bonbons. Es kommen noch 9 dazu. Ich lege noch 9 dazu. Wie viel habe ich denn am Ende? Und jetzt kann das Kind natürlich alles auszählen. Es kann weiterzählen, klar. Kann es auch machen, wenn es weiß, was es macht, wenn es weiß, warum es dann bei einer 62 landet, was das jetzt wieder bedeutet, warum habe ich jetzt plötzlich 6 Zehner und keine 5 Zehner mehr, wenn das alles erklären kann, okay, hopp, dann zählt es halt weiter. Ne? Dann ist Zählen nur noch problematisch, wenn es falsch rauskommt und wenn es zu langsam ist. Wenn es aber versteht und zählt, okay, komm, dann ist, wie gesagt, dann würde ich jetzt erstmal nicht wirklich nacharbeiten, sondern mich auf die Sachen konzentrieren, die da kommen. In meiner Erfahrung sind es aber selten Kinder, die zählen und verstehen, sondern die haben meistens kein Verständnis und zählen deshalb. Also die Schule macht da, sage ich mal, macht da uns da Problemstellen dahingehend, dass sie denkt, sie würde dem Kind helfen, wenn es einen bestimmten Weg, wenn sie einen bestimmten Weg vorgibt. Ja, und das denkt dann das Lehrwerk vielleicht noch und das denkt vielleicht auch die Lehrerin noch. Nein, die müssen es genauso machen, wie es da steht. Ja, ich habe ja so viele Eltern, die sagen, ich habe die Lehrerin gefragt in der Schule, ne, die sagt halt, nein, ich will, dass das Kind genauso rechnet. Ja, das ist so verrückt. Da gibt es so viele Dinge in der Schule, wo ich denke, nein, nein, wir wollen doch kluge Kinder, wir wollen doch Kinder, die sich selbst Gedanken machen. Ja, du darfst doch nicht alles vorkauen, gerade in der Mathematik. Da ist es doch wichtig, dass ein Kind sich was entwickelt. Und jetzt kommen wir aber auch zu der Stelle, wie kann sich denn ein Kind einen Rechenweg entwickeln? Ja, also die eine Problemstelle ist, dass die Schule was vorgibt, ja. Zum Beispiel bei der Aufgabe 53 plus 9 oder ich nehme mal eine einfache 3 plus 9, sagt die Schule, rechne immer auf den ersten Summanden, also 3 plus 7. Wie viel fehlen noch bis zur 10? 7, also 3 plus 7 plus Rest, ja, plus 2 in dem Fall. So rechnest du das. Na, immer auf den ersten Summanden. Und das ist doch Käse, ganz ehrlich. Ich kann doch auch sagen, 3, ich nehme von der 3 1 zu 9, dann habe ich noch 2 und 10. 12 ist genau das Gleiche. Ne, ausgerechnet, aber ich weiß doch, ich muss doch wissen, was ich tue. Warum ich das so mache, das ist doch wichtig. Also wenn wir die Kinder in ihrer Klugheit unterstützen wollen, in ihrem analytischen Denken, in ihrer Lösungsfindung, dann müssen wir auf der Handlungsebene beginnen. Du musst also deinem Kind kluge Fragen stellen, solltest ihm kluge Fragen stellen und nicht alles vorkauen und erklären wollen, ja, wie es die meisten Eltern machen, sie erklären permanent nur, sondern du fragst einfach, stell die Sache dar, sag einfach, pass auf, guck mal, das sind 53, ja, oder fang wieder beim kleinen Zahlenraum an, das sind 3. Ja, das sind 3 Bonbons und ich habe 9 Bonbons. Du hast 3, ich habe 9. Jetzt, wenn wir die beide zusammen machen, alle, also die 2 Teile zusammen machen, die Bonbons alle zusammenschieben, ja, was meinst du denn, wie viel haben wir denn zusammen? Und jetzt kann das Kind natürlich zusammenschieben und alles wieder auszählen, ja. Aber es wird so nicht erfahren und mitdenken, dass wir einfach gesagt haben, was über 10 hinausgeht, also eigentlich, ne, nach der 9. Es gibt nur 9 Ziffern, ne, die 0 und die bis zur 9, es gibt nur 9 Ziffern. Die 10 ist ja schon die erste Stellenzahl, nenne ich das. Ja, also die ist ja schon, die sagt ja schon, wir haben ein Zehnerbündel und keine Einer mehr. Ne? Also, das heißt also, dass die Frage ans Kind ist ja einfach. Wenn es weiterzählt, versteht es doch gar nicht, dass wir bündeln. Ja, das muss es verstehen. Es muss den Bündelungsgedanken verstehen. Es muss wissen, dass wenn wir 10 Zehner haben, dass das schon wieder eine 100 ist. Wenn wir 10 Hunderter haben, dann nennen wir das ein Tausender. Ja, es geht ja immer so weiter und das kann das Kind doch gar nicht verstehen, wenn es das nicht auf der Handlungsebene sehen darf. Deswegen ist meine erste Ebene, auf der ich arbeite und auf die ich dich animieren will, mit deinem Kind zu arbeiten, die Handlungsebene. Also versuche auf der Handlungsebene die Dinge zu klären. Das machen wir anders im Würfelhaus als herkömmlich. Herkömmlich wird das ja nicht so gemacht. Ich habe jetzt immer den Vergleich zur Schule gemacht. Aber es gibt noch einen anderen Vergleich, ne? Nämlich wie wird denn ein Rechenweg entwickelt meistens, auch vielleicht außerschulisch, ne? An den Materialien, also an den Zählmaterialien. Ne? Und was macht das Kind dann? Es zählt am Material weiter. Es legt vielleicht noch einen Zehnerstreifen dazu, okay. Ja, aber es zählt die Einzelelemente aus und auch die Zehner, sodass es wieder auf die Gesamtzahl kommt. Also nochmal, wir von Würfelhaus oder ne, ich habe im Würfelhaus immer was anders gemacht. Nämlich, ich habe eine andere Anschauung verwendet, die Würfelbilder. Ne, die geben dann eine 10. 10 Einer sind eine 10, die wechseln die Stelle. 10 Zehner wiederum wechseln die Stelle. Ja, das gibt dann ein Hunderter. Und so ist die Anschauung von Würfelhaus immer stellengerecht. Ne, rechts die Einer, links die Zehner und nochmal weiter links die Hunderter und so weiter. Immer stellengerecht, weil das brauchen die Kinder. Die müssen das ja auch sehen, wieso wir die Ziffer 53 denn genau so geschrieben, weil es 3 Einer sind, 5 Zehner. Rechts die Einer, links die Zehner. Ja, und dann können die natürlich sehr viel mehr mathematisches Verständnis entwickeln. Und wenn wir jetzt nochmal die Rechenwege anschauen, dann ist es natürlich so, dass ein Kind da anfängt bei der Handlung und sich überlegt, wie mache ich das? Ja, und wenn es jetzt die Vereinbarung weiß, dass wir uns vereinbart haben hier bei uns einfach zu sagen, wir machen nach der 9, kommt ein Bündel, das ist ein Zehner, na, dann kann es ja diese Regel anwenden. Ja, es ist ja auch beim Geld ist es ja auch so. Wir haben immer wieder Einheiten gebündelt. Genau, und ich bin ein Fan davon, dass das Kind sich frei entscheiden kann, welchen Rechenweg ist denn der meine? Welchen will ich denn gehen? Welchen will ich denn immer, oder vielleicht kann ich auch verschiedene verwenden, aber was ist denn der Weg, den ich verstehe und den ich gerne beim Rechnen einfach anwenden möchte? Und so wäre das für mich der richtige Weg, nämlich einfach zu sagen, ja, so darfst du das machen und dann mach das mal. Ja, und Hauptsache, du hast deinen Rechenweg, kannst du erklären und du kommst richtig an. Das heißt also, die Entwicklung des Rechenweges, das machen wir anders. Wir gehen über eine strukturierte Handlung, also ich gehe über eine strukturierte Handlung, alle, die das, ich sage immer wir, weil das ganze Team meine, alle Menschen, die Würfelhaus anwenden, die Würfelhaus gelernt haben, diese Methode, die Eltern, die mit ihren Kindern so arbeiten, die machen das alle so. Wir starten auf der Handlungsebene und klären das Thema. Dann gehen wir auf die Bildebene, lassen das nachvollziehen, was das Kind über die Handlungsebene gelernt hat. Und dann kommt eine Ebene, die sehr schwierig ist für manche Kinder, nämlich für Kinder, die nicht so gut verinnerlicht arbeiten können, die es aber müssen. Letztendlich muss jedes Kind innerlich arbeiten können, mehr oder weniger. Diese Kinder, das ist dann die Ebene, wo dann innerlich gearbeitet wird, also quasi im Kopf gearbeitet wird, wie kann ich das denn, wie habe ich das auf der Handlungsebene gemacht, wie habe ich denn die Mengen zusammengeschoben, wie habe ich denn das Bündel produziert und was ist jetzt dabei herausgekommen, ja. Und am Ende ist nur noch die Zahl da, nur noch die Rechnung und die Kinder wissen aber ganz genau, was tun. Damit du weißt, was ich meine, frage ich dich jetzt mal, wie rechnest du denn, ich nehme mal jetzt 58 plus 27, ne? So, aufgepasst. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich wette mit dir, dass du jetzt sofort gerechnet hast. Ne? Wenn ich frage, wie rechnest du? Oder wenn ich einfach eine Antwort sage, eine Rechnung stelle, 53 plus 27 oder irgendwas, oder 58 plus 27, dann geht bei dir der Rechenweg schon los. Warum ist das so? Ne? Du weißt ganz genau, das sind Zahlen, du weißt genau, das sind Zahlen bis 100. Du hast auch sofort im Blick, dass das nicht über 100 geht, sondern dass das noch im 100er Bereich bleibt. Ja, du hast auch sofort klar, dass es eine 10er Überschreitung ist. Und wieso weißt du das? Weil du die Aufgabe siehst. Jetzt überleg mal, was genau hast du gemacht, als ich gesagt habe, 58 plus 27 oder ich glaube, so war die Aufgabe, weiß nicht mehr genau, ne? Aber jetzt stell dir mal vor, 58 plus 27, was passiert? Und jetzt bin ich mir ganz sicher, dass du diese Aufgabe siehst. Vielleicht siehst du ein Gleichzeichen noch dabei, vielleicht siehst du das Pluszeichen, vielleicht hast du es untereinander geschrieben, nebeneinander, was auch immer, du siehst das. Und genau das ist die dritte Ebene, nämlich das innere Arbeiten. Und am Ende, wie gesagt, steht nur noch die Zahl da fürs Kind, an der es dann quasi seinen Rechenweg erklären darf. Also, wir haben das Prinzip der Lernebenen, ne, für die Rechenwege. Wir haben das Prinzip der Geschichte für die Stellenwerte, ne, dass immer eine Stelle mit einer Ziffer belegt ist. Ja? Und wir haben die Bündelungserfahrung. Das ist das, was wir anders machen. Und am Ende haben wir eine hochstrukturierte Menge, die Würfelbilder, die Kinder quasi vom zählenden Rechnen wegbringt hin zu dem, was ist denn Mathe eigentlich, was will die Lehrerin, was fragt ihr da? Und damit wird auch das Mengenverständnis begründet. Und genau das macht den Vorteil aus von Würfelhaus. Das ist das, was Würfelhaus erfolgreich macht, weil wir es von Anfang an anders aufbauen, weil wir nicht die herkömmlichen Wege gehen der Schule, ne, und auch der außerschulischen Förderung zum großen Teil und über diese Anschauungsmittel, die das Kind wieder abzählen kann, versuchen wollen, dem Kind Mathe beizubringen. Wir haben noch dazu die Zeit im Blick, weil die ist auch sehr wichtig. Wir wollen ja schnell das Kind wieder an den Klassenlernstand heranbringen und dazu braucht es eben auch schnelle Wege und das ist das, was wir bei Würfelhaus haben. Ich denke, damit hast du vielleicht eine Idee, wie du bei deinem Kind herausfinden kannst, an welcher Stelle es steht? Hat es bereits ein Mengenverständnis entwickelt oder nicht? Zählt es noch? Ja oder nein? Kann es seine Rechenwege erklären? Ja oder nein? Kann es verstehen oder hat es verstanden, was die Stellen bedeuten? Ja oder nein? Diese drei großen Bereiche musst du abfragen. Und wenn du das abgefragt hast, dann weißt du auch, wo dein Kind steht. Und wenn du wissen willst, was ein Kind sagt, das kein Mengenverständnis hat, dann gebe ich dir noch einen Impuls. Ein Kind in der ersten Klasse, was kein Mengenverständnis hat, das sagt auf die Frage, du hast 5, ich habe 3. Wer hat mehr? Sagt es ja, 5 ist mehr. Und wenn du dann sagst, wie viel ist es mehr, sagt das Kind ohne Mengenverständnis 5 oder 3. Dann kannst du dir ganz sicher sein, dass dein Kind kein Mengenverständnis hat, weil es gar nicht in Differenzen denkt. Ein Kind, was nicht in Differenzen denkt, was eben, sage ich mal, in Mathe nicht ganz so affin ist, ja, das rechnet auch eine Aufgabe in der zweiten Klasse 100 minus 98. Wie würdest du das rechnen? Du weißt sofort, dass es 2 sind. Warum? Weil du weißt, es ist die Differenz 2. Was unterscheidet 98 und 100? Einfach nur 2. Ja, aber wie machen das die Kinder ohne Mengenverständnis? Ja, die sagen dann 100 minus 90 ist 10, 10 minus 8 ist 2. So rechnen die das, ja. Und daran siehst du, ob ein Kind da wirklich, ich sag mal, jetzt am Ende ist die Frage, wird man ein Kind wirklich dazu bringen, über Differenzen zu arbeiten? Aber es sollte um die Differenz wissen, weil da tut es sein mathematisches Verständnis fördern und indem es einfach die Beziehung der Zahlen untereinander zum Rechnen nutzt. Und das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen kluge Kinder, wir wollen Kinder, die das einfach, die Mathe leicht finden, die das alles verstehen. Die müssen ja keine 1 schreiben, aber ich sag mal, die sollen mitkommen und sollen am Ende wissen, so wird das gerechnet, weil ganz einfach, am Ende ist es ja Grundschulmathematik. Ja? Und das ist das, was die Kinder im Alltag rechnen sollen. Also sollen wissen, woher weiß ich, wann der Zug fährt, wie kann ich einen Fahrplan lesen, wie kann ich eine Uhr lesen, ne, dieses ganze Zeug, wie kann ich im Einkaufen gehen und weiß auch noch, ob ich richtig rausbekommen habe oder nicht. Das sind die Dinge, die beim Rechnen in der Grundschule wichtig sind. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, wenn du jetzt zu deinem Kind gehst und mal schaust, wie es rechnet. Und bei Fragen sind wir natürlich jederzeit für dich da. Bis zum nächsten Mal.